Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist schon wieder der 8. Juli 2024 und der Andreas, der sitzt mit mahnendem und warnendem Blick da und sagt, oh, heute wird's aber heiß.
Ja, heute wird's ganz heiß und es ist ganz furchtbar. Der Klimawandel schlägt hier völlig zu. 26 Grad werden wir heute haben. Ein sonniger Tag, stahlblauer Himmel, aber 26 Grad sind tödlich, wie wir lernen müssen in den letzten Jahren. Und wir sind also direkt von der Todesgefahr jetzt auch bedroht. Also, es soll sich sogar anfühlen wie 34, wobei ich immer sage, ich würde gerne selbst sagen, was ich fühle und nicht mehr auch noch erklären lasse. Mir reicht eigentlich schon, wenn ich die Temperaturen weiß. So, wir haben in den nächsten Tagen noch schönes Wetter, zwischendurch wieder mal einen Regentag. Also idealer kann es nicht sein. Viel Sonne und gleichzeitig auch immer wieder zwischendurch Regenunterbrechungen, dass die Pflanzen ihre Farben behalten können. Und das ist natürlich das Großartige.
Ja, ihr Lieben, also sowas nennt man übrigens Sommer, was der Andreas hier gerade beschrieben hat. Und Sommer hat es auch schon immer gegeben und Winter übrigens auch, wechselnde Temperaturen. Aber heutzutage weiß man ja nicht, da ist das irgendwie alles in Verbindung zu stellen mit dem Klimakipppunkt. Und deswegen sind die Wissenschaftler auch dran und tüfteln und sagen, also ja, wir müssen doch was ändern, denn so kann es auf dieser Erde nicht weitergehen, außer wir wollen alle sterben. Und deswegen hat die Zeit, ne, also das Magazin bzw. die Wochenzeitschrift Die Zeit, die haben letzte Woche veröffentlicht einen Artikel zum Thema, was kann man gegen die Erderwärmung tun? Und die Überschrift lautet, muss man es tun? Fragezeichen. Und dann wird hier also nachgedacht über eine riskante Methode gegen die Erderwärmung, die jetzt, wie es heißt, offenbar doch immer näher rückt. Ich dachte, wir sind schon längst mitten in diesen Prozessen drin, nämlich die Sonne künstlich zu verdunkeln. Dass Bill Gates die Sonne auch künstlich verdunkeln will, steht in diesem Artikel nicht drin, sondern hier werden Wissenschaftler bemüht, die dieses solare Geoengineering, wie das hier beschrieben wird, erläutern und erklären. Und hier geht es zum Beispiel um einen Professor von der Harvard University, Frank Keutsch heißt der. Klingt ziemlich deutsch, der Name Keutsch. Und der spricht jetzt doch von einem Sinneswandel, während man früher gesagt hat, oh, das ist so gefährlich, wird es jetzt doch immer deutlicher, dass man es tun muss. Andreas, tut man es nicht schon lange?
Ja, also man kann hier nur noch den Kopf schütteln. Also gerade jetzt, als du Bill Gates gesagt hattest, da möchte ich noch mal darauf hinweisen, unbedingt auf unser letztes Video eine kurze Reportage von unseren Kollegen aus der US-Redaktion, die das für uns gemacht haben. Und das ist so eine brillante Zusammenfassung, in Deutsch natürlich unterlegt, für jeden gut verständlich. Und es wird einem wirklich klar, in welcher dunklen Zeit wir leben und welche dunkle Netzwerke uns hier versuchen, über die Wupper zu bringen. Und alles das, was wir gerade erleben, ist natürlich ziemlich absurd. Und vielleicht an der Stelle, die großen Kapitalsammelbecken, BlackRock und Vanguard, die haben sich ja nun auch entschieden, weitgehend aus dieser Klimadebatte herauszuhalten, ihre eigenen Investitionen eben halt zurückzunehmen und sich wieder den alten traditionellen Profitgedanken zu widmen. Und das bedeutet natürlich, dass dieses Modell, dieser Klimahysterie sich zu einem Auslaufmodell entwickelt. Die Frage ist, wer macht zuletzt das Licht aus und die Tür zu? Und ich vermute mal, das wird wieder Deutschland sein bei der Truppe, die wir da in Berlin haben. Denn wir haben gerade gesehen, wie Frau Baerbock ja im letzten Jahr in den Atollen im Südpazifik herumgelaufen ist und hat gesagt, die gehen alle unter. Interessanterweise war das an einer Stelle, wo eine Plattentektonik greift, das heißt zwei Kontinentalplatten aufeinander liegen und die eine die andere runterdrückt. Und durch dieses Runterdrücken sinken einige Inseln ab. Ein völlig normaler Vorgang, während die andere sich erhebt. Insgesamt sehen wir jetzt aber, dass die Atolle insgesamt größer geworden sind. Also auch diese Nummer zählt nicht mehr. Die ganze Klimaerwärmung zählt nicht mehr. Alle wissen es auch mittlerweile. Man weiß nur nicht, wie man aus dieser blöden Nummer wieder rauskommt.
Sag mal, manchmal denke ich, vielleicht ist diese ganze Klimapolitik des Westens erfunden worden, um die Wirtschaft richtig, richtig bergab zu führen, explodieren zu lassen, beziehungsweise nicht explodieren, sondern was ist das Gegenteil?
Implodieren.
Ja, sehr schön, danke. Implodieren zu lassen. Ich war hier gerade ein bisschen, war hier entschuldigt. Ich muss das hier leise machen. So, jetzt. Und jetzt, wie du gerade gesagt hast, dass die großen Kapitalsammelbecken sich da jetzt offenbar wieder herausziehen und sagen, Ella Beach, ESG ist eigentlich überhaupt nicht mehr das Wichtigste, sondern wir haben ganz andere Ziele. Was haben die denn jetzt für Ziele?
Naja, die werden sich wieder den ganz normalen, profitablen Systemen widmen, so wie es früher der Fall war. Und das war ja auch das, wo es diesen Stress mit dem WEF gegeben hatte. Das hat auch Ernst Wolf so schön herausgearbeitet, der ja wirklich jemand ist, der die Zusammenhänge, gerade was die Verbindungen und Verflechtungen anbelangt, hervorragend kennt. Auch wenn seine Aussagen manchmal ein bisschen fatalistisch wirken, sind da doch unglaublich wichtige Informationen drin. Und WEF, Klaus Schwab, das scheint ja schon so ein bisschen komisch zu sein, der ja da irgendwie in so einer Nacht- und Nebelaktion angeblich geplant, aus meiner Sicht definitiv überraschend, sonst hätte er das vorher schon angekündigt und auch einen entsprechenden Plan gehabt. Wir wüssten auch alle, wer sein Nachfolger wäre, aber hier sehen wir den Streit und die Spaltung innerhalb der großen Philanthropen, die wir auch Misanthropen nennen, die wir so wohl finden in der BlackRock-Ära, in der Vanguard-Ära, aber auch beim WEF. Und wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich BlackRock sehr stark im WEF involviert sind. Und wenn die sagen, wir wollen wieder auf die alte technische, ich sage mal, auf den technischen Fokus von Unternehmen und Profitabilität gehen und Herr Klaus Schwab dann eben halt sagt, nein, wir wollen jetzt diese Klimaagenda durchziehen bis zum Erbrechen, dann sehen wir, dass da Probleme entstehen. Und plötzlich tritt Klaus Schwab weg. Offenbar ist die Macht von Klaus Schwab auch nicht unendlich groß und man kann sich solcher Leute auch entledigen.
Ja, also ich meine, wenn er sagt, er macht nicht mehr, also er will das weitermachen und die Großen, die das Geld haben, sagen, nee, wir sind durch mit dem Thema, dann muss er weg. Richtig. Das scheint dementsprechend logisch und schlüssig zu sein. Ja, umso erstaunter kann man sein, wenn man die Zeit liest. Also ich weiß gar nicht, wer die noch liest, aber wir haben diesen Artikel hier gefunden und dachten, dass er vielleicht insofern interessant ist, als dass man jetzt, wo die Sonne doch tatsächlich die ganze Zeit schon verdunkelt wird und die Wolken geimpft werden, dass man jetzt hier aus der Hecke kommt, dass ein solares Geoengineering ein ganz neuer Versuch sei, die Klimaerwärmung aufzuhalten. Und das allerdings, das räumt man hier schon ein, diese Idee bereits seit 60 Jahren im Raume stehe. Im Laufe der Zeit, heißt es hier, wurden verschiedene Methoden und Varianten diskutiert, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Sie sind extrem riskant und entsprechend umstritten. Andreas, sie sind extrem riskant. Sie sind auch entsprechend umstritten. Aber wenn wir uns beispielsweise das anschauen, was man Chemtrails nennt, wo wirklich ein blauer Himmel ist, und viele von euch kennen dieses Bild, man freut sich, dass der Himmel klar ist und plötzlich kommen Flugzeuge angeflogen. Die haben also dann nicht nur einen Kondensstreifen, sondern etwas mehr, was dahinter dann auch erstmal sichtbar in der Luft stehen bleibt. Und komischerweise ist ein paar Stunden später alles bedeckt.
Ja, also es ist ja interessant. Also als ich im Jahre 2004 ein Buch geschrieben hatte, das Matrix-Syndrom, da habe ich unter anderem auch über die Chemtrails geschrieben. Und da ich nicht genau wusste, wie die Chemtrails sich zusammensetzen, obwohl man sie sehen konnte, habe ich Anfragen gestellt an bestimmte Behörden in USA und habe dann eine Antwort bekommen über die Zusammensetzung dieser Chemtrails, wo alles drin stand, inklusive der Pestizide und so weiter und so fort, Aluminiumoxide und so weiter. Was interessant war, dass dann kurz darauf es hieß von denselben Behörden, das wäre eine Verschwörungstheorie, Chemtrails gibt es überhaupt nicht. Mittlerweile ist man wieder da und sagt, ja, natürlich gibt es die. Das machen wir auch schon seit vielen Jahren. Wir haben es hier aus meiner Sicht mit dem größten Verbrechen der gesamten Menschheit zu tun und das seit vielen Jahren und Generationen schon aufgebaut. Und das endet jetzt in diesem Zenit, zum Beispiel in dieser Spritzen, Arie, die hier läuft, diese sogenannte Corona-Aktion. Wir sehen das jetzt eben halt auch an diesen Klimaaktionen, wie man hier letztendlich einen Großteil der Menschheit aus meiner Sicht in eine Vernichtung treiben will. Das Ganze läuft dann parallel zu dieser Ernährungseinschränkung, zur Lebensmitteleinschränkung. Wir sehen auch dazu, wie die Energie runtergefahren werden soll. Man fragt sich ja, wie kann man eine solche Energiepolitik in Deutschland machen, wenn man genau weiß, die Energie wird um 70% zusammenbrechen. Und da muss man sich fragen, geht man einfach davon aus, dass man die restlichen 30% nur noch braucht in wenigen Jahren? Und wie groß soll die Bevölkerung dann noch sein? Diese ganzen Dinge werden immer deutlicher und ich kann euch nur empfehlen, noch einmal dringend dieses Video anzusehen über Bill Gates und seine Machenschaften. Ich glaube, das darf ich sagen.
Das darfst du sagen, das haben wir ja sogar ausgestrahlt und es dient, denke ich mal, es ist übrigens eine US-Dokumentation und es dient der Aufklärung, in welchen Projekten Bill Gates so alles mitmischt, mit welcher Zielsetzung. Er macht überhaupt keinen Hehl daraus, wie er seine Milliarden und Milliarden verdient. Also das Lukrativste, glaube ich, was er gesagt hat, das sind Impfstoffe, ne?
Ja, natürlich. Mit Impfstoffen hat er sein Kapital, ich glaube, versechzigfacht, wie er meinte. Den Einsatz seines Vermögens. Also, wenn er 1 Milliarde eingesetzt hatte, hat er danach 60 Milliarden gehabt. 60.000 Millionen Dollar.
Was machen wir eigentlich falsch und was macht ihr alle falsch?
Also ich glaube, wir machen gar nichts falsch, es sei denn, man ist nur auf Profit aus, dann machen wir alles falsch. Also ich kenne die Spielarten des Geldes auch sehr gut und ich weiß auch, wie man relativ gut Geld machen kann. Aber dann muss man sehr oft Moral und Ethik über den Haufen schmeißen. Dazu bin ich zum Beispiel nicht bereit und viele andere auch. Und aus diesem Grunde macht man das nicht. Ich würde zum Beispiel niemals in die Rüstung investieren, auch wenn ich wüsste, dass diese Preise nach oben schießen werden. Ich möchte an diesem Geld nicht verdienen.
So, und deswegen sitzen wir hier zusammen. Mit solchen Leuten habe ich gerne zu tun und ich danke dir dafür, Andreas. Wenn ihr dieses Video sucht, dann geht bitte in den Telegram-Kanal, oben auf die Lupe tippen und eingeben in die Suchleiste Bill Gates und schon habt ihr das Video. So, also ich möchte noch mal ganz kurz hier in diese Zeitmeldung hineinlesen. Hier wird, wie gesagt, dieser Frank Keutsch zitiert, ein Chemiker von der Harvard University. Und er spricht hier über das solare Geoengineering. Und es heißt, dass also jetzt dann doch das Tabu gebrochen werden könnte, nachdem man jahrelang um diesen heißen Brei wie eine Katze herumgeschlichen sei. Es habe mittlerweile erste Freilandversuche gegeben. Ich meine, was denn sonst außer Freilandversuche?
Ja, das ist natürlich das, was überhaupt keiner mehr richtig kontrollieren kann. Und darunter wird die Menschheit auch leiden. Aber es gibt natürlich auch die morphogenetischen Felder, um die Angst rauszunehmen, dass Freilandversuche auch wieder durch das morphogenetische Feld der natürlichen Entwicklung in einer normalen Pflanze, dass die so groß bleibt, dass sie diese, ich sage mal, Veränderungen oder Manipulationen auch wieder rückgängig machen kann.
Ja, also auf jeden Fall heißt es hier, findige Startups versuchten, aus solarem Geoengineering ein Geschäft zu machen. Rund um den Globus tobt der Kampf zwischen Befürwortern und Gegnern der Technologie. Und dieser Frank Keutsch, der steckt mittendrin, er ist Chemiker und plante, wie es hier heißt, in den letzten Jahren ein eigenes Freilandexperiment. Es sollte untersuchen, wie sich eine Emissionswolke bestehend aus in der Stratosphäre freigesetzten Partikeln mit der Luft dort oben vermischt. Im März gab die Harvard University bekannt, dass das Experiment eingestellt werde, obwohl er angesichts vieler offener Fragen die Bedenken gegen solares Geoengineering gut verstehen kann, findet aber Professor Keutsch es wichtig, diese Technik weiter zu erforschen, denn nur so sei zu verhindern, dass sie eines Tages auch eventuell unkontrolliert zum Einsatz komme. Andreas, manchmal, wenn man in den Himmel schaut, hat man den Eindruck, da kontrolliert überhaupt keiner mehr, wenn da Streifen kreuz und quer den Himmel zieren.
Also die Hybris dieser Dummköpfe, die selbst in den wissenschaftlichen Gremien zu finden sind und das massiv, das ist das Hauptproblem, was wir letztendlich haben. Die Meinung der großen Macht, die Welt beherrschen zu können. Wenn wir sehen, was für ein kleiner Krümel wir in diesem gigantischen Kosmos sind, den wir in der Schöpfung finden. Und wenn dann sich Menschen, die noch mickriger sind, egal mit irgendwelchen akademischen Graden der Meinung sind, sie könnten diese Welt noch beherrschen, am besten den ganzen Kosmos beherrschen, dann wird einem diese Lächerlichkeit dieser Witzfiguren eigentlich erst richtig klar. Das Schöne und die gute Nachricht ist, die Erde wird damit fertig. Ihr kennt den berühmten alten Witz, wo sich zwei Planeten treffen. Und da sagt der eine Planet zum anderen, du siehst aber schlecht aus. Und da sagt der andere, ja, ich habe Homo sapiens. Und da sagt der erste, mach dir keine Sorgen, das geht von ganz alleine weg.
Hahaha, den kannte ich ja noch gar nicht. Ich war gerade abgelenkt, aber ich habe gelacht, weil es ja ein Witz war. So, wir könnten jetzt noch ein bisschen über Geoengineering sprechen. Ich finde, oder das ist meine persönliche Meinung, Andreas, dass dieser Zeitartikel alles andere als ergiebig ist. Es ist eigentlich ein Verdunkeln, nicht nur der Sonne, sondern der Tatsachen. Und das ist meine letzte Frage hier zu dem Thema. Also hier heißt es, dass jetzt inzwischen in die Erforschung der Technologie eine ganze Menge Geld fließe. Die Amerikaner hätten 2021 200 Millionen Dollar investiert und es gibt verschiedene Stiftungen, die Simons Foundation, die ein Förderprogramm über insgesamt 50 Millionen Dollar gestartet habe. Ich verstehe trotzdem immer noch nicht, ich komme nochmal auf diese Chemtrails zu sprechen, die keine Verschwörungstheorie sind, sondern sichtbar am Himmel erscheinen. Wie kann es sein, dass so etwas in keiner oder so gut wie keiner Zeitung, in kaum irgendwelchen Fernsehsendungen thematisiert wird, was uns manchmal alltäglich da direkt vor die Augen kommt?
Naja, sowohl die Zeit als auch andere angeblich ganz seriöse Blätter, die ja mit einer großen Recherchefähigkeit dann die Berichte verfassen, sind überhaupt an der Wahrheit interessiert. Das heißt, sie sind abhängig und wie du schon vorhin so eingangs bemerktest, wer liest die eigentlich noch? Ja, wahrscheinlich nicht mehr viel. Und dadurch wird die Abhängigkeit an staatlichen Geldern, das heißt umgelenkten Steuern, noch größer. Und irgendwann müssen sie natürlich nur noch als Propagandatrompete für die eigentlichen Regierungsaktionen, die wiederum ja im, ich sage mal, im Schwitzkasten der großen Akteure, der sogenannten Philanthropen eben halt agieren. Und dieses gesamte Bild wird auch für unsere Zuhörer, denke ich mal, mit jeder Sendung immer ein ganz kleines bisschen klarer. Übrigens mir auch, wenn ich mir so die Nachrichten ansehe, und ich gucke mir ja regelmäßig die Nachrichten an, alleine schon, weil ich hier im Podcast bestehen will, wenn du hier Fragen stellst. Aber dann ist die Situation dann doch schon so, dass man jeden Tag natürlich unglaublich Neues dazulernt. Und diese Maske der Lüge und dieser gesamten Propaganda, die ist längst runtergerissen. Die Frage ist nur, wann werden großflächig die Menschen ihr Haupt erheben und sehen, der Kaiser ist nackt, die Maske ist auch runter.
Ich weiß es nicht, ob das je so in dem Maße passieren wird, wie wir uns das wünschen würden. Oder wenn, dann ist es vielleicht schon zu spät. Denn wenn ich daran denke, Andreas, vor 2,5 Jahren sind die Ampelmännchen angetreten. Und wir haben uns viel beschäftigt mit dem Superminister, Vizekanzler Robert Habeck, der nicht nur ein sehr merkwürdiges Interview in einem Taxi der ARD gegeben hatte, wo er eigentlich einen ziemlich verzweifelten und abgewirtschafteten Eindruck gemacht hat, sondern er hat auch angekündigt, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Und das war zu einem Zeitpunkt, als eigentlich die Industrie noch keine großen Probleme hatte, obwohl mitten in der Mikrobenpandemie, aber man war eigentlich immer noch ganz gut aufgestellt. Inzwischen ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Industriekrise, eine Wirtschaftskrise, wir haben eine Arbeitsmarktkrise. das Antlitz des Landes hat sich verändert.
Richtig, aber es haben auch viele verstanden von Anfang an. Und wenn es meinetwegen nur 10% mittlerweile wären, dann sind das über 8 Millionen Menschen. Das ist schon eine ganze Menge. Und unser Ziel kann auch nicht sein, alle zu erreichen. Muss auch gar nicht. Wenn wir das Gesetz der Wechselwirkung kennen, das heißt, das, was man hineingibt, dass das auch zurückkommt. Und das bedeutet auch, wenn man Trägheit hineingibt, dann kommt auch die Trägheit zurück. Nämlich die Trägheit, dass einem nicht geholfen wird und man einfach so schlabberig durchs Raster fällt. Und so hat es jeder für sich auch zu verantworten, dass er sein Leben später wiedergestaltet. Und wenn der Aufbau kommt einer neuen Welt und dieser Aufbau der Welt wird kommen wie das Amen in der Kirche, sogar noch sicherer als das Amen in der Kirche, dann wird es genügend Leute geben. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt mittlerweile nicht mehr sagen, Hauptsache groß und ganz viele Leute erreichen, sondern eine Zielgruppe erreichen oder zu erreichen versuchen, die wirklich sich mit diesen Themen auseinandersetzen wollen. Das sind natürlich die Leistungsträger, die man später auch nachher braucht, an vielen Ecken. Und das machen natürlich nicht nur wir, sondern auch andere.
Also Obacht geben, länger leben, die Sinne schärfen, das Bewusstsein schärfen für die Dinge, die hinter dieser Nebelwand sind. Das ist wahrscheinlich sowieso die beste Voraussetzung, um nicht nur zu hinterfragen, was passiert, sondern zu hinterleuchten und eventuell auch zu eigenen neuen Einschätzungen zu kommen, die dem Mainstream und dem, was der Mainstream so hergibt, entgegenstehen. Der Mut dafür, der muss selbst erarbeitet werden. Das heißt, Andreas, wenn man auf so einer Reise ist, ich komme jetzt gleich zum nächsten aktuellen Thema, wenn man sich auf einer solchen Reise befindet, auf der Wahrheitssuche, Sehnsucht hat, die Dinge besser zu verstehen, dann braucht man natürlich schon in manchen Situationen mehr Mut als bisher.
Ja, natürlich, da gehört unglaublich viel Mut dazu. Aber wenn man sich entsprechend ausrichtet, ist natürlich auch die Kraft, die einen diesen Mut geben kann, unendlich groß. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir in der Lage sind, die Schöpferkraft aufzunehmen und uns darauf zu konzentrieren, fest am Boden uns einzuordnen wissen, dass wir wissen, wir sind hier am Rande der Schöpfung, nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Nachschöpfung am Rande der Schöpfung, aber ausgerichtet dem Licht, dann haben wir so viel Energie, mit der wir diese Dinge ganz locker meistern können.
Ja, und jetzt kommen wir zu den aktuellen Meldungen. Es geht um Viktor Orbán, den ungarischen Ministerpräsidenten, der in eigener Friedensmission in der Welt unterwegs ist. Er war letzte Woche bei dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Danach hat er den russischen Präsidenten Putin besucht. Jetzt ist er in China eingetroffen. Also niemand hat ihn beauftragt. Es gibt kein Mandat, weder von der EU noch von der, ja, er sagt, als EU-Ratspräsident kann er das machen. Aber es scheint ihm als Einzelperson, und das ist wirklich erstaunlich, Andreas, darum zu gehen, sein Amt als Ministerpräsident Ungarns dafür zu nutzen, um Einfluss auszuüben für den Frieden.
Und das ist so großartig. Und ich habe einen solchen unglaublichen Respekt vor diesem Mann. Ich habe mir ein Interview angesehen mit Paul Ronsheimer, was er in der Bild-Zeitung exklusiv geführt hat. Und ich kann euch nur empfehlen, seht es euch an und seht, wie sauber und exakt er formulieren kann und dass alle Einwände mehr oder weniger Rohrkrepierer werden. Und das ist sehr, sehr interessant, weil er, und das ist ganz wichtig, nicht Friedensverhandlungen führt. Das wird von den Medien als Fake News nämlich gerne verbreitet, dass er Friedensverhandlungen macht. Nein, das macht er nicht. Er macht Friedenssondierungsgespräche. Das ist eine völlig andere Situation. Er sondiert, indem er versucht, mit den einzelnen Parteien in Kontakt zu kommen. Und ein erster großer Erfolg ist bereits erreicht. Ich meine, noch vor kurzem hat der Präsident Selenskyj, der ja auch reingeraten wurde in seine Position als ehemaliger beliebter Schauspieler und kommt denn in ein solches Armageddon rein? Selenskyj hat noch vor kurzem gesagt, er würde sich nicht mit Putin an einen Tisch sitzen und würde jede Friedensverhandlung mit den Russen ablehnen und sagte nun zufälligerweise unmittelbar nach dem Orbán-Besuch in einer bei der Pravda übrigens in Kiew, ein Medium, und hat dann dort bekannt gegeben, er ist sehr daran interessiert, eben halt schon in Friedensverhandlungen zu gehen und Russland muss mit am Tisch sitzen. Ich meine, das wird von den großen Massenmedien überhaupt nicht aufgefahren. Das ist eine großartige Entwicklung schon mal an der Stelle. Und das passt zufällig mit diesem Orbán-Besuch überein.
Es wäre auch vor kurzem überhaupt nicht denkbar gewesen, dass die Bild ein Interview mit jemandem wie Orbán geführt hätte, in dem Umfang, der sich mit Putin und mit Xi trifft. Aber es scheint ja so zu sein, Andreas, die kommen alle an Orbán überhaupt nicht mehr vorbei.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn wirklich ein Staatspräsident eines Staates aus Europa, hier geht es nicht um die EU, hier geht es auch nicht um den Europäischen Rat, aber er ist nun mal europäischer Ratsvorsitzender. Das ist er nun einmal. Und wenn er damit im Prinzip jetzt zu Herrn Selenskyj fährt und dann anschließend zu Herrn Putin, und man merkt dann ja sofort, die Überschrift beispielsweise heißt dann auch, die Kritik ihm gegenüber ist egal. Das wird so ein bisschen suggeriert, als wäre die Kritik, die man Putin gegenüber bringt, die wäre Putin egal. In Wirklichkeit ist es aber dem Orbán egal, welche Kritik man ihm gegenüber stellt. Auch hier sehen wir an der Wortwahl schon so eine gewisse tendenziöse Entwicklung. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das großartig, was er hier macht. Und er sagt auch nicht, dass er hier jetzt einen entsprechenden Plan hat, oder wie gesagt, Friedensverhandlungen führt, sondern er überhaupt erst einmal ganz sensibel die ersten zarten Pflänzchen hier einbaut, damit es überhaupt zu einer Kommunikation kommt. So ein bisschen der Robin Hood von Europa. Wir können nur dankbar sein und die Ungarn müssen platzen vor Stolz, einen solchen Präsidenten zu haben, wenn man sich die gesamten restlichen EU-Staaten mal anguckt und deren Versagertum. Da ist nämlich nichts an Frieden zu erwarten.
Wusstest du, dass meine Großeltern mütterlicherseits Ungarn waren?
Ich bin ganz sicher jetzt, wo ich das erfahre. Du kannst nur Ungarin. Ich bin sicher, dass du zum größten Teil Ungarin bist.
Oh, dieses mit fremden Federn schmücken. Ja, also, Herr Orbán steht massiv in der Kritik. Ganz laute Stimme hat erklingen lassen Bundeskanzler Olaf Scholz, der klargemacht hatte, dass Viktor Orbán natürlich nicht im Auftrag der EU unterwegs sei. Und auch aus anderen europäischen Hauptstädten hatte es deutliche Verurteilungen gehagelt. Immer wieder wurde der Vorwurf laut, er habe eigenmächtig gehandelt. Die Reise sei mit niemandem abgesprochen. Die Friedensmission damit von Anfang an zum Scheitern verurteilt, schreibt Bild. Andreas, wenn Orbán jemanden vorher gefragt hätte, ja, dann wäre das nie zustande gekommen. Und was ja auffällig ist, er ist fast zeitgleich mit dem Tag, an dem er die EU-Ratspräsidentschaft für 6 Monate übernommen hat, ist er losgestartet mit dieser Mission.
Na klar, und er wird damit in den Geschichtsbüchern einen der ganz großen Plätze einnehmen, weil er es gewagt hat, eben halt sich rauszuholen aus dieser dramatischen Einfältigkeit der Sichtweise, die reine NATO-Brille, die wir haben. Und wenn ich mir dann teilweise angucke, Frau Strack-Zimmermann oder Herrn Kiesewetter oder Herrn Hofreiter, was die da so teilweise absondern, das sind für mich dramatische Entwicklungen und die prägen natürlich auch diese gesamte politische Landschaft in der EU. Und manchmal, da denke ich wirklich, ich habe mehr intelligente Lebewesen auf meinem Duschvorhang als in irgendwelchen Parlamenten sitzen. Und da wird mir manchmal wirklich kotzübel. Und ich freue mich, dass jetzt Herr Orbán gerade in China ist in diesem Augenblick und dort Gespräche weiterführt. Und ich glaube, das wird es auch noch nicht sein. Denn es geht natürlich darum, dass Herr Präsident Selenskyj erkennen muss, dass wenn er die Zügel in der Hand halten will, in irgendeiner Form auch ein politisches Überleben haben will, dass er in den Frieden, in die Friedensverhandlungen muss, bevor Donald Trump Präsident wird. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das wird. Und wenn Donald Trump Präsident werden würde, und die Wahrscheinlichkeit sieht momentan so aus, würde er sofort in die Verhandlungen mit Putin gehen. Und dann wäre Selenskyj ein Zaungast. Und das wäre nicht gut für ihn. So hat er die Möglichkeit, selbst noch die Fäden in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das hat Orban ihm sauber rübergebracht. Und ich glaube, das hat ihn auch nachdenklich gemacht und auch dazu bewogen, in diesem Artikel in der Pravda von Kiew zu sagen, wir brauchen die Russen mit am Tisch. Das ist ja ein Novum, was völlig untergeht in der westlichen Presse.
Na klar, das möchte hier niemand gerne weiter verbreiten. Also dieses Bild-Interview, du hast recht, das sollte man sich anschauen. Die Bild selbst hat ein paar Teile rausgeholt und hat das auch nochmal in Textform veröffentlicht, wobei die starken Aussagen von Orban natürlich in dem Interview selbst zu sehen sind. Auf jeden Fall wird er gefragt, warum er das jetzt macht, und er habe diese Mission begründet mit einer vermeintlichen Eskalation auf dem Schlachtfeld, die bevorstehe. Wörtlich wird er zitiert, in den nächsten Monaten wird es an der Front schlimmer werden, denn es gibt mehr Waffen und die Russen sind entschlossener. Die Energie der Konfrontation, die Zahl der Toten, die Zahl der Opfer wird also brutaler sein als in den letzten 7 Monaten, obwohl die Zeit davor auch sehr brutal war. Und das habe man ihm in Kiew und in Moskau verdeutlicht. Orban sagt wörtlich, ich hatte die Gelegenheit, sowohl mit dem ukrainischen als auch mit dem russischen Präsidenten zu sprechen. Und glauben Sie mir, die nächsten 2-3 Monate werden viel brutaler sein, als wir denken. Und deswegen sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um von der Kriegspolitik zu einer Friedenspolitik zu kommen.
Ja, und zwar unbedingt. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen, auch von Roger Köppel von der Weltwoche, der mit in der Delegation der Journalisten war von Herrn Orban. Und der hat ganz deutlich gesagt, und ich denke, er weiß, welche Zahlen er da nennt, es sterben zurzeit 30.000 Ukrainer pro Woche. 30.000 pro Woche. Und jeder ist zu viel. Jeder ist mit einem Schicksal zu sehen. Und wenn dann ein Präsident sich hinstellt aus Ungarn und sagt, wir gehen jetzt in eine Friedensinitiative, wir wollen eine Sondierung machen, nicht Verhandlungen, Sondierung, und er dann auch noch empfangen wird, und zwar höflich mit einem freundlichen Händeschlag noch empfangen wird. Herr Ronsheimer hat zum Beispiel gefragt, Herrn Orban, was hat er denn gefühlt, als er dem Diktator Putin die Hand gegeben hätte oder dem Mörder und so weiter? Das war schon so ein bisschen sehr tendenziös. Und da hat er so sauber sich herausmanövriert und hat gesagt, es geht jetzt gar nicht um eine Verurteilung der Situation. Es geht um die 30.000 Menschen pro Woche, die sterben. Und er hat es wirklich geschafft, ganz klar und sauber dazustehen, und seinen Moderator da schon ziemlich im Nassen stehen zu lassen. Große Leistung.
So, ja, also auf jeden Fall spricht Viktor Orban darüber, dass, also er hält sich mit Kritik an Russland zurück. Er erhebt aber gegen Europa, gegen die Europäer, schwere Vorwürfe. Und wörtlich wird er zitiert, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Europa hat auch eine Kriegspolitik. Und Orban fordert, sich von den USA loszulösen und eine autonome Politik zu betreiben, weil das Hauptopfer der beiden Kriegsparteien die europäische Wirtschaft und die europäische Bevölkerung sei. Andreas, das sind ja auch sehr konkrete Aussagen, die wir im Hofberichterstattungsmedium heutzutage überhaupt nicht finden, nämlich, dass auf die Gefahren für Europa, sprich auch natürlich für Deutschland hingewiesen wird.
In allen Bereichen, sowohl der Krieg als auch eben die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die wir ja jetzt schon ganz deutlich sehen. Also was er hier fordert, ist eine Souveränität der europäischen Staaten. Aber diese Souveränität der europäischen Staaten, die Eigenständigkeit, die Eigenverantwortung, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht müsste das aus meiner Sicht der Nationalstaaten sein. Jeder Nationalstaat muss seine eigenen Interessen reinbringen. So ist damals 1969 der Europäische Rat gegründet worden, viele Jahrzehnte noch vor der Gründung der EU, die letztendlich, ja, eben als Lobbyistenverein natürlich Interessen der Konzerne, und zwar vor allem der amerikanischen Konzerne, zu vertreten hat. Wir müssen immer wieder deutlich machen, dass die EU nicht die Interessen der Europäer vertritt, sondern bestimmter Personen, die auf Europa Einfluss nehmen wollen. Und die wenigsten davon sind aus meiner Sicht ausgerechnet Europäer.
Ja, was sagt Viktor Orban noch? Er sagt, hört endlich auf, Krieg zu machen. Wir, die Welt, wollen Frieden. Hört auf, euch gegenseitig umzubringen. Lasst uns anfangen zu verhandeln oder zumindest zu verstehen, dass es vor Ort keine Lösung gibt. Und also Viktor Orban spricht auch darüber, was ihn gar nicht stört, nämlich die umfangreiche Kritik aus dem Westen an seinen Positionen. Er sagt, er habe oft Kritik einstecken müssen, lag rückblickend immer richtig. Und so sieht er auch sein gesamtes politisches Leben. Und er macht den Moderator der Bild, Paul Ronsheimer, darauf aufmerksam, dass er als Ungar natürlich die Russen ganz gut kennt und keine Belehrungen brauche aus Deutschland, wie man Russland einzuordnen habe. Und er sagt, ich erinnere mich, dass ich 1988, 89 gesagt habe, die Russen sollen Mitteleuropa und Ungarn verlassen. Wir sollen so hart wie möglich darauf hinarbeiten, dass die Berliner Mauer fällt. Ich wurde von linken Politikern aus Deutschland heftig kritisiert. Und später aber, als er vor der europäischen Migrationspolitik gewarnt hatte, da wurde er wieder heftig kritisiert. Und deswegen sei es egal, wer ihn kritisiere und wie heftig. Und das ist auch das Resümee der Bild. Orban wird weitermachen.
Ja, die historischen Daten sind nun einmal eindeutig. Und hier hat Deutschland übrigens auch eine Schlüsselrolle. 2001 hat der Präsident Putin vor dem Deutschen Bundestag gesprochen und hat Europa die Hand gereicht für eine gemeinsame Kooperation und eine gemeinsame prosperierende Gesamtentwicklung. Das hat er getan. Das Interessante war, dass die deutschen Abgeordneten, alle wie sie da waren, aufgestanden sind und haben ihn im Stehen, haben sie ihn applaudiert. Und haben sich gefreut. Allerdings haben wir dann plötzlich eine Veränderung festgestellt, nachdem hier offenbar von Übersee eine massive Einflussnahme stattgefunden hat und man plötzlich sich von Putin loslöste und hat gesagt nach dem Motto, wir brauchen uns von diesem Loser des ehemaligen sozialistischen Systems der Sowjetunion nun nichts mehr sagen lassen. Das heißt, die Zukunft Russlands ist sowieso beendet. Man hat ihn dabei unterschätzt und gedemütigt. Und so hat man dann plötzlich sukzessive eine Umkehrung der Politik gemacht. Was hätte es für eine prosperierende Zusammenarbeit geben können, wenn die große Rohstofftankstelle Russland und dann eben Zentraleuropa mit ihren hellen Köpfen, Entwicklergeist, Erfindertum und so weiter gemeinsam an dieser Welt gearbeitet hätten, übrigens auch im Interesse einer gesünderen umweltpolitischen Welt. Also das ist auch eine ganz wichtige Sache. All das wird verhindert durch das Intermarium-Konzept, nämlich der beiden Länder Polen und Ukraine, zwischen Ostsee und dem Schwarzen Meer quasi einen Sicherheitsdamm zu bauen. Und das ist der Punkt, worunter jetzt alle zu leiden haben.
So, und Orban ist jetzt, wie gesagt, in China und hat er da einen Termin auch mit dem Präsidenten Xi. Und bevor er da wieder abgeflogen ist oder gerade eben ist er abgeflogen, hat er nochmal eine kleine Pressemitteilung veröffentlicht und gesagt, Präsident Xi hat mir heute deutlich gemacht, dass China seine Bemühungen fortsetzen wird, um die Voraussetzungen für Frieden zu schaffen. Wir sind nicht allein. Spannend, Andreas, dass Orbans China-Visite nunmehr außerdem wenige Tage stattgefunden hat vor dem NATO-Gipfel in Washington. Da geht es ja dann um weitere Militärhilfe für die Ukraine. Und Orban, der ja nun wirklich die engsten Beziehungen auch zu Wladimir Putin pflegt, von allen EU- und Staatsregierungschefs, der hat also nochmal sich geäußert und gesagt, dass diese Friedensmission nicht von einem bequemen Sessel in Brüssel auszumachen sei, sondern dass man natürlich den Leuten, den Regierungschefs der betroffenen Länder Auge in Auge gegenüberstehen muss.
Ja, und das ist wirklich das Spannende. Er weiß genau, welche Position er hat und lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster raus. Er ist zum Beispiel in dem Bild-Interview gefragt worden, ob er bei dieser NATO-Gipfelkonferenz dann dort eine Rede halten wird um die NATO-Mitglieder dann zu informieren über das, was er jetzt mit Herrn Zelensky, mit Herrn Putin und Herrn Xi besprochen hat. Darauf hat er ganz klar gesagt, nein, das werde ich natürlich nicht machen. Ich bin europäischer Ratspräsident und meine Erfahrungen, die ich jetzt habe, werde ich mit den einzelnen Staatschefs der Nationalstaaten Europas einzeln besprechen und ihnen meine Erfahrungen geben. Aber die NATO ist nicht mein Arbeitsgebiet. Ich bin europäischer Ratspräsident. Das ist diese Genialität, mit der er ganz klar abgrenzt seine Funktion und seine Wirkung. Und damit kann ihn natürlich auch keiner was. Und er sich dann in dieses starke Netzwerk der ganzen NATO-Strukturen und so weiter auch gar nicht mit reinziehen lassen will. Hochinteressant.
Übrigens ist er, nachdem er in China abgeflogen ist, jetzt Richtung Washington geflogen, weil ja da der NATO-Gipfel stattfindet. Und der geht morgen am Dienstag los und natürlich gehört Ungarn auch dazu. Und hier wird schon in der Welt wird schon spekuliert, ob Viktor Orban dort auch Präsidentschaftskandidat Donald Trump treffen könnte. Der Kanzleramtsminister von Orban, Herr Gulyas, hat auf diese Frage dazu geantwortet, es lohne sich, jene zu treffen, die die Sache des Friedens repräsentierten und diese voranbrächten. Orban hatte ja Trump auch in diesem Jahr schon mehrfach besucht, also einmal im März in Florida in seiner Residenz Mar-a-Lago und hatte ihn auch damals schon als Präsidenten des Friedens bezeichnet.
Natürlich, Trump ist ja auch daraufhin, er ist ja befragt worden in Sachen Trump, auch in diesem großen Interview und er sagte, unter Donald Trump ist niemals ein Krieg ausgebrochen und er wurde dann natürlich sofort gemaßregelt, dass Donald Trump natürlich überhaupt kein klassischer Politiker wäre, sondern er wäre ein klassischer Unternehmertyp und daraufhin hat dann Orban auch reagiert und hat gesagt, ja, aber genau das ist die Sichtweise, die wir auch brauchen. Klare, strukturierte Denken und eine Win-Win-Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn er neben Joe Biden auch Donald Trump trifft. Er kann ja auch Joe Biden treffen. Er muss natürlich auch an der Stelle logischerweise auch alle Etiketten einhalten. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich denke mal, das Gespräch mit Donald Trump wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil es auch ergiebiger sein könnte als das mit Joe Biden. Aber das ist eben halt die tragische Geschichte, die wir ja mit Joe Biden jetzt gerade erleben müssen. Und ich möchte dieses Lächeln nicht despektierlich verstanden wissen, wenn ich da so schmunzel. Aber es ist natürlich wirklich schon schlimm, was dort gerade im amerikanischen Weißen Haus stattfindet.
Ja, da kommen wir auch gleich noch. Brauchen wir nur noch ein paar Minuten zu warten, Andreas. Ich wollte doch noch ein Zitat bringen deines Lieblingspolitikers in Berlin, Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat sich nämlich vom Besuch des ungarischen Regierungschefs Orban in Peking distanziert. Er hat heute gesagt, Orban sei als ungarischer Regierungschef und nicht als Repräsentant Europas nach China gereist. Und er sagt, das kann er natürlich tun, aber er spricht nicht für Europa an dieser Stelle. Das bezweifle ich schon mal, weil ich mir vorstellen könnte, dass ganz viele Menschen in Europa das, was Viktor Orban gerade macht, unterstützen und gut finden. Und Herr Habeck sagt, dann fügt noch an und sagt, natürlich, europäische Politiker können und sollen nach China reisen. Ich war ja auch gerade da. Was hat er eigentlich da gemacht?
Das weiß keiner so genau und rausgekommen ist da auch nichts. Und als Herr Scholz da war, ist da auch irgendwie nichts rausgekommen, außer dass wir alle gemerkt haben, dass er dann nur vom Bürgermeister abgeholt wird und keinen Staatsempfang bekommt. Also die Deutschen haben sich nun zur Lächerlichkeit der gesamten Welt diskreditiert. Und wenn der Habeck jetzt auch noch was dazu sagt, dann setzt er eben nur noch einen Pluspunkt oben drauf. Also das ist ganz typisch. Also was Herr Habeck dazu sagt, ist eigentlich völlig egal. Denn den kann man einfach nicht, also ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen und zwar in gar keiner Form, egal was er sagt. Er hat halt eine Funktion mit vermeintlichen Machtbefugnissen. Das heißt, er kann dann beispielsweise Entscheidungen verkünden, wer auch immer ihm die aufgeschrieben haben mag und dann werden die eben halt umgesetzt. Aber ich denke ganz einfach, dass er, der Herr Orban, für die Europäer gesprochen hat, nicht für die EU. Auch nicht für den Europäischen Rat, das braucht er gar nicht. Und auch nicht für irgendwelche politischen Apparatschiks, sondern für viele Europäer, weil die meisten Europäer wollen Frieden. Und ich habe das gerade gesehen, weil ein Bekannter von mir dort an der Grenze war, jetzt an der russischen Grenze der baltischen Staaten. Und der hat auch gesagt, dass die Menschen dort auf der baltischen Seite, auf der litauischen Seite und so weiter sehr pro-russisch auch interessanterweise waren. Also ganz konkret im Gegensatz zu dem standen, was in den Medien dargestellt wurde.
Kann es sein, dass aber auch jemand wie Habeck oder Scholz einfach ein bisschen die Hosen voll haben? Da reist also einer aus Europa dahin. Und Habeck sagt nämlich hier, er hat ja Stellung bezogen zu Orbáns Besuch in China, was wird dort beredet? Und er sagt, die ungarische Politik, die ist ja häufig so, wie sie eben nicht sein sollte, sondern sie vertritt ganz häufig nicht den Kerngedanken der Europäischen Union. Und er begründet diesen Kerngedanken mit Liberalität nach innen und europäisches Selbstbewusstsein nach außen, sondern sucht eine manchmal zu große Nähe zu meiner Ansicht nach den falschen politischen Führern. Damit hat er sich doch schon wieder ins Abseits geschossen.
Natürlich, aber er schießt sich immer ins Abseits. Ich glaube schon, wenn er guten Tag sagt, dann drehen die Ersten schon die Augen nach hinten, einfach weil man ihn mittlerweile kennt. Also natürlich, er vertritt auch nicht die EU. Noch einmal, die EU ist nicht Europa. Und das wird immer deutlicher. Und wenn wir sehen, wie viele Menschen intern beruhigter werden, dass es zu einem Gespräch zwischen Putin und Zelensky kommt und dass die vielleicht im Vorfeld noch ihre Friedensverhandlungen führen, vielleicht sogar zum Ende bringen, bevor ein neuer amerikanischer Präsident gewählt wird und wieder dann in Europa komplett die Kontrolle der Friedensverhandlungen auch dann übernimmt und alle anderen zu Zaungästen verkommen. Das ist der entscheidende Punkt. Also was hier Herr Habeck macht, ist für mich nur noch als lächerlich zu bezeichnen.
Ja, und der chinesische Präsident hat sich auch geäußert über Viktor Orbán. Ich denke, dass wir das hier ruhig mal alles ein bisschen manifestieren. Es sind verschiedene Meldungen, die kommt jetzt hier auch wieder von Welt Online. Und das ist dann ja so versteckt irgendwo in dem Buchstabensalat des Fließtextes, dass man die einzelnen Aussagen nicht so wirklich herausfiltert, wenn man schnell liest. Also Orbán, der ja heute in Peking empfangen wurde, die hatten also ein kurzes Date, da sagte Xi, warte mal, ich habe es doch gerade hier gehabt, also erstmal nannte Orbán seine Mission, und das ist jetzt der neue Ausdruck, seine Friedensmission 3.0. Das ist die Art und Weise, wie Orbán das selber bezeichnet. Und Xi hat die Bemühungen Orbáns gelobt, eine Friedenslösung voranzutreiben. Und er forderte, Xi forderte daneben von den Großmächten in der internationalen Gemeinschaft positive Energie einzubringen, um in dem Konflikt so schnell wie möglich zu einer Feuerpause zu gelangen. Also das ist ja auch eine sehr konkrete Aussage.
Naja, also China, das ist ganz wichtig, speziell Xi, steht ja in einer sehr engen Verbindung mit der Ukraine und fördert auch die Selbstständigkeit der Ukraine. Das bedeutet, weder Mitglied von Russland zu werden, sind sie ja auch gar nicht, weil sie sind ja im Rahmen des Zerfalls der Sowjetunion separiert worden, aber auch nicht in die EU und auch nicht in die NATO kommen. Das ist das Interesse, was Peking hier hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch die tiefe freundschaftliche Verbindung mit Russland. Und hier an der Stelle ist natürlich China so der entscheidende neuralgische Punkt, um da in Friedensverhandlungen zu kommen. Die große Problematik ist, dass Russland natürlich davor hat, Angst hat oder Sorge hat, in eine Feuerpause zu gehen, weil die Erfahrung zeigt, spätestens nach dem Minsker Abkommen, dass man vom Westen her mit Hinhaltetechniken arbeitet, selbst bei UN-Verträgen, die gemacht werden. Denn der Minsker Vertrag war ja ein völkerrechtlicher Vertrag. Und im Nachhinein hat man dann ja zugegeben von westlicher Seite, dass das eine Kriegslist war. Man wollte lediglich Zeit gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten. Da hat also Russland schon Erfahrungen gemacht und da sind sie vorsichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich, dass auch Zelensky Probleme hat. Und ich sehe gerade das Zeichen, ich gehe zu weit jetzt in die Geostrategie.
Ja, wir sind nämlich jetzt 50 Minuten in dieser Thematik. Und nein, macht auch nichts, im Gegenteil. Aber Wir haben noch ein bisschen was auf der Liste. Und zwar geht es jetzt um Joe Biden. Also in Amerika liegen die Nerven blank. Wir haben verschiedene Szenarien aus verschiedenen Medien nach diesem Interview, dass Joe Biden unbedingt ABC News geben wollte und eigentlich noch hilfloser erschienen war als zuvor schon. Der große Schock, der hatte ja gesessen bei dem Duell, das er mit Herrn Trump geführt hatte. Und für mich immer wieder unverständlich, dass man das nicht bemerkt haben will, wie angeschlagen Joe Biden wirklich schon seit Monaten durch die Gegend huscht und geführt wird und gelenkt wird und in die falsche Richtung guckt und wirres Zeug redet, das konnte jeder merken. Entweder die wollten es nicht oder sie durften es nicht. Aber es wird jetzt auf jeden Fall eng für Joe Biden. Der ist 81, der Mann. Der ist ganz offensichtlich an vielen Stellen verwirrt und nicht mehr so ganz zurechnungsfähig. Jedenfalls erscheint es einem so. Und er beharrt aber darauf. Ich bleibe und ich werde wieder Präsident. Bevor wir hier in die Einzelheiten gehen, Andreas, ist das aus deiner Sicht das Ergebnis einer Beratung, dass er nicht aufgeben soll, weil die Leute um ihn herum, ganz eng seine Frau Jill, sein Sohn Hunter Biden soll jetzt im Moment auch ständig anwesend sein. Will man aus diesem Machtzirkel selbst nicht heraus? Oder was ist es, warum hält man an jemandem wie Joe Biden fest?
Ich glaube, man hält gar nicht an Joe Biden fest, sondern er wird jetzt selbst zu einem Problem. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwann älter wird, seniler wird, vielleicht krank ist, mit verschiedenen Krankheitssymptomen zu tun hat. Ich stelle mir das so vor, und das ist ja ein Vorgang, den jeder Mensch kann davon betroffen sein. Wir wissen nicht, was uns noch alles bevorsteht. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass dann irgendwann eine Vernebelung des eigenen Bildes auch dann stattfindet, dann nimmt man diese Sachen ja nicht mehr wahr. Und seine Reaktion auf die Reaktion seiner bisherigen Auftritte zeigt ja, dass er offenbar gar kein Wahrnehmungsvermögen hat, kein eigenes Wahrnehmungsvermögen, was ja die Krankheitsthese oder die Abnutzung, Alter für Abnutzung der natürlichen AFA, nenne ich es mal, die damit ja nochmal zusätzlich bestätigt wird.
Also es gibt jetzt wohl bekannte Demokraten, die alle sagen, der muss weg, ganz klar. Und zwar, manche sagen, er soll sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft schon bis Freitag dieser Woche zurückziehen. Das berichtet das Portal Axios. Und diesem Bericht zufolge schmieden einige Politiker jetzt eilig Pläne, wie sie Joe Biden konkret zur Aufgabe drängen könnten. Sie wollen, dass jeder von den Obamas bis hin zu führenden Kongressabgeordneten Joe Biden anfleht, sich bis zum Freitag freiwillig von seiner Kandidatur zurückzuziehen. Axios schreibt von erbitterten öffentlichen und privaten Kampagnen, um zu sehen, wer einknickt, die auf beiden Seiten liefen. Das ist hier ein Bericht, den die Bild veröffentlicht hat. Und da heißt es eben, die Schutzblase um Joe Biden aber sei genauso fest entschlossen, dass er seine Kandidatur durchzieht. Und das große Problem für den Präsidenten seien aber jetzt, dass doch eine immer größere Zahl der Demokraten davon ausgeht, dass Biden die Zweifel an seiner gesundheitlichen Eignung nicht aus der Welt mehr schaffen werden wird können. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Genau. Also, es heißt hier, die Abkehr von Joe Biden von der wirklichen Realität, die hat inzwischen auch dazu geführt, dass die Großspender für die Demokraten in den USA abspringen. Das heißt, die Washington Post hat am Sonntag, also gestern, einen Großspendenberater zitiert mit der pikanten Einschätzung, dass auf 10 Leute, die meinen, er solle abtreten, einer noch meint, er solle noch bleiben. Und es heißt wohl, dass jetzt die Kampagne für Joe Biden vor die Wand gefahren werden könnten. Es gibt einen weiteren Beitrag, der ist veröffentlicht worden von Apollo News. Da wird ganz konkret darauf eingegangen, dass ein Großspender nach dem anderen abspringt und die Biden-Kampagne, die Wahlkampagne Millionen über Millionen verliert. Und ja, wollen wir uns mal ganz kurz noch die Zahlen anschauen. Seit Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur 2016 zählen zum Beispiel die Großspender Reed Hastings und seine Ehefrau Patty Quillin zu den bedeutendsten Finanziers der Demokratischen Partei. Berichten zufolge sollen sie in den letzten Jahren gemeinsam über 20 Millionen Dollar an die Demokraten und die angeschlossenen Organisationen gespendet haben. Und die Hastings haben jetzt gesagt, sie fahren ihre Spenden komplett zurück und geben da erstmal gar kein Geld mehr rein. Und nachdem dieser Stein ins Rollen gebracht wurde, schreibt Apollo News, schlossen sich zahlreiche Spender dieser Forderung nach Bidens Rücktritt ganz schnell an. Zum Beispiel der Unternehmer und wird ja auch als Philanthrop bezeichnet, Gideon Stein, hatte erklärt, dass seine Familie geplante Spenden in Höhe von 3,5 Millionen nicht mehr leisten werde. Anderes gelte nur, wenn Joe Biden seine Ambitionen für eine weitere Präsidentschaft zurückstellt. Und auch ein Bauunternehmer aus Los Angeles, Rick Caruso, der hat erklärt, dass er Joe Biden nicht mehr finanziell unterstützen wird und dass ein Rückzug Joe Bidens jetzt richtig und ehrenhaft wäre. Und so weiter. Es sind also ganz viele, die hier aufgezählt werden. Man sagt, ja, der war ja ein guter Mann und als amtierender Präsident hat er dem Land gute Dienste geleistet, aber auch die Erbin von Disney, Abigail E. Disney, sagt, also da kommt kein Geld mehr, ich werde keine Spenden mehr an die Partei leisten, bis sie Joe Biden an der Spitze der Kandidatenliste ersetzen.
Also was mich beeindruckt, ist die ungeheure Energie, die die gesamte Medienlandschaft auf diese einzelne Person eines senilen Mannes im Prinzip investiert und das in einem Land, welches am Abgrund steht, welches gerade durch eine unkontrollierte Einwanderung nahezu überflutet wird, über Mexiko, über den Darien Gap, wo also die Verbindung zwischen Kolumbien und Panama, wo da die Verbindungen im Prinzip sind. Das heißt also, wir haben tatsächlich unglaublich schwere Probleme in USA zu verzeichnen. Und die Argumentationen zum Beispiel des Sachaustausches zwischen Herrn Trump und Herrn Biden findet überhaupt nicht statt. Wenn man weiß, dass der eine Präsident jetzt sowieso abgewirtschaftet hat, dann könnte man doch sagen, jetzt warten wir, bis sie das geregelt haben, die Demokraten. Wenden wir uns den wahrscheinlichen Präsidenten zu, der eventuell für die Zukunft USAs verantwortlich sein könnte. Nichts dessen passiert. Und ich frage mich, warum? Warum spricht man nicht darüber? Und ich hoffe ehrlich gesagt an der Stelle, und ich will da auf gar keinen Fall Energie reinstecken, dass Herr Trump gut gesichert ist auch. Denn für sich auch, für Leib und Leben, das sind ganz wichtige Faktoren in dieser Zeit, wo man merkt, dass Menschenleben überhaupt keine Rolle mehr spielen. Spätestens bei 30.000 Toten in der Woche in der Ukraine wird das klar, wenn es nur um irgendwelche politischen Machtstrukturen geht, die man da aufrechterhalten will. Das ist für mich das Erschreckendste an der Geschichte.
Das ist eine Energie, die wir am besten nicht hineingeben sollten in dieses Thema, sondern wer will, kann ja auch gerne Politiker, die sich für Frieden einsetzen, ein Gebet schicken, beziehungsweise für solche Menschen auch beten. Das ist nämlich die stärkste Kraft, wie wir ja auch wissen, von der ehemaligen Präsidentschaftswahlkämpferin Naomi Wolf, die heute diese Aussagen eben unter anderem auch macht, dass die Gebete die Kraft sind, die gerade die Leute in Politik und Diensten am meisten fürchten. Es gibt übrigens eine richtig schlechte Nachricht auch für Joe Biden und sein Team und die Demokraten, Andreas, nämlich Joe Biden, also da gehen jetzt die Spenden zurück. Das ist schon wichtig, dass die Geld für ihren Wahlkampf haben. Ich glaube, Joe Biden könnte noch ein teurerer Kandidat sein als Herr Trump, was man da so alles machen muss. Und es gibt aber auch ein Finanzierungsproblem der Demokraten. Auch wenn Joe Biden an der Kandidatur festhalten sollte, selbst wenn er als Kandidat sich jetzt zurückziehen sollte, dann würde sich das nicht gut auf die Spendeneinnahmen der Demokraten auswirken, denn die amerikanischen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung sagen, dass die Millionen an Spendengeldern nicht einfach an das Wahlkampfteam eines Ersatzkandidaten übergeben werden dürften. Vielmehr müssten die Gelder nach nahezu einhelliger juristischer Auffassung zurück an die Spender überwiesen werden. Und selbst das Geld, das durch Werbeartikel eingenommen wurde, kann nicht einfach an einen alternativen Kandidaten übertragen werden. Das ist der Federal Election Campaign Act, also das amerikanische Bundeswahlkampagnengesetz. Und nach dem sind direkte Überweisungen von Spendengeldern aus Joe Bidens Wahlkampfkasse an andere Kandidatenkomitees auf maximal $2.000 begrenzt.
Also das wusste ich nicht, da lerne ich richtig was gerade hier bei dem, was du mir hier vorträgst. Also das ist natürlich ein weiteres Argument auch noch dafür, wobei es natürlich um unendlich große Gelder geht, die natürlich eine Rolle spielen und noch weit neben den offiziellen Zahlen laufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das läuft eben nur nicht direkt für den Wahlkampf. Und ich glaube, dass Herr Biden sowieso schon längst aufgegeben wurde von den eigentlichen Mächtigen, die die USA steuern. Und man sich jetzt dann, egal wer es sein wird, entweder auf Herrn Trump jetzt stürzt und versucht, dort den Einfluss weiter auszuüben, oder dann eben halt auf einen demokratischen alternativen Kandidaten. Eines ist wichtig, die tatsächlichen Machtinhaber, und ich bitte da immer wieder mal auch mal so zurückzugehen an die Straussianer, die in den 60er Jahren entstanden sind und deren Neokons, die daraus resultiert sind, das sind die eigentlich Mächtigen und denen ist es eigentlich egal, wer unter ihnen amerikanischer Präsident ist. Aber Trump ist natürlich wesentlich schwerer zu steuern, weil der nämlich eigene Vorstellungen und Gedanken hat und offenbar über einen Patriotismus verfügt, sprich über eine Liebe zu seiner eigenen Heimat, ohne damit übrigens die anderen Heimaten abzudiskutieren.
Also, das heißt, man hatte ja diskutiert über Ersatzkandidaten, zum Beispiel diesen Hardliner Gavin Newsom, das ist der Gouverneur von Kalifornien, oder die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer. Und aber die dürften gar nichts von diesen Spendengeldern nehmen und müssten aus finanzieller Sicht ganz von vorne anfangen. Die einzige, die die Wahlkampfeinnahmen von Joe Biden übernehmen könnte, heißt Vizepräsidentin Kamala Harris. Und da sie erneut mit Joe Biden als dessen Vize ins Rennen geht, ist sie ohnehin in den Wahlkampf involviert. Andreas, gäbe es eventuell, was denkst du, noch Ideen, wie die Demokraten das noch umleiten könnten?
Nein, aber die Idee ist natürlich jetzt ganz klar. Und mir wird auch klar, warum jetzt Donald Trump neulich dort in seinem Golfkart in einem Interview gesagt hatte, nicht in einem Interview, in einem persönlichen Gespräch, was irgendjemand mit dem Handy aufgenommen hat, was so geleakt wurde, dass er sich darauf einstellt, dass sein gegnerischer Kandidat Kamala Harris sein wird. Und das wäre natürlich auch ein Grund. Ich habe nur gedacht, warum soll man ausgerechnet die reinbringen? Aber wenn damit das Geld behalten kann, werden kann?
Ja, genau. Also das scheint der Hintergrund zu sein. Und man hat jetzt, es wird jetzt pausenlos geleakt. Es werden Komplotte gegen Joe Biden geschmiedet. Das haben wir heute eingestellt, falls euch das interessiert. Das müssen wir im Einzelnen nicht durchgehen. Aber es ist dann auch noch, es ist vorhin gemeldet worden von Apollo News, da sind Dinge bekannt geworden, dass es Papiere gegeben haben soll, nämlich Versuche, Joe Biden bei Auftritten und Veranstaltungen zu lenken. Auf diesen Papieren stand dann zum Beispiel drauf, lauf zum Podium und geh dorthin, schau hierhin. Und es gibt so zwei Seiten, die verschiedene Anweisungen zeigen. Die stammen aus einer Zusammenstellung des Weißen Hauses, die vor jeder Veranstaltung an Mitarbeiter gesendet wird, sodass diese wissen, wie sie für konkrete Veranstaltungen entsprechende Hinweiskarten für den Präsidenten erstellen müssen. Und das finden jetzt natürlich viele überraschend, dass man dem dem Präsidenten von Amerika sozusagen solche Anweisungen geben muss. Ich meine, eigentlich gar keine Überraschung mehr.
Nein, ich habe mir die Bilder angesehen. Da stand übrigens nicht nur Lauf zum Podium, sondern das war unter einem Bild von dem Gang zum Podium, dass er das auf dem Bild nochmal sehen konnte. Das ist der Gang, den er lang gehen muss. Und da steht dann Lauf zum Podium, dass er weiß, aha, das ist auch der Gang. Also es ist eine wirklich tragische Geschichte, was man dort macht. Und man kann sich nur noch wundern. Aber neu ist es nicht.
So, und dann wollen wir noch ganz schnell zu den Wahlen in Frankreich kommen, die ja jetzt am Wochenende stattgefunden haben. Und obwohl Marine Le Pen mit ihrem Rassemblement National auch in der zweiten Runde stärkste Kraft geworden ist, nützt ihr das nicht viel. Also die Partei und ihre Verbündeten haben 32,1% der Stimmen bekommen. Das reicht aber nur für Platz 3 bei der Zahl der Abgeordneten, weil die haben es ganz schlau angestellt.
Ja, das ist irgendwie schon eine ganz komische Geschichte. Die Wahlen sind ja sowieso ein Mysterium, was keiner so wirklich versteht. Übrigens auch nicht diejenigen, die sich wissenschaftlich mit diesem Wahlrecht auseinandersetzen. Also ihr glaubt ja gar nicht, was da für Möglichkeiten sind. Alleine die Wahlfinanzierung, Parteienfinanzierung und so weiter. Also hier haben wir eine Situation, dass Le Pen ganz klar die stärkste Partei geworden ist. Aber die zweitstärkste Partei hat jetzt auf ihre Sitze im Parlament verzichtet zugunsten einer anderen Partei. Das heißt, wir sehen hier, dass der Wille des Volkes ganz klar ausgehöhlt wird zugunsten von bestimmten politischen Strategien der sogenannten Machtinhaber, die eben nicht sich von der Krippe vertreiben lassen wollen. Das ist eine solche perfide Form. Es geht also eben halt bei den Wahlen überhaupt nicht mehr darum, was das Volk will, sondern wie man es drehen und wursteln kann, dass dann trotzdem ein anderes Ergebnis rauskommt. Also Le Pen hat gewonnen und ist trotzdem die Verliererin durch Wahlmanipulation. Im Nachhinein aber rechtlich fundiert.
Le Pen hat deswegen gewonnen, weil die Migrationspolitik als Hauptpunkt ihrer gesamten Argumentationen von den Menschen im Land ernst genommen wurde. Ich meine, sie ist über ein Drittel oder fast ein Drittel hat sie der Wählerstimmen bekommen. Durch das Mehrheitswahlrecht, ich will das nochmal versuchen, ganz kurz zu erklären, das hat nämlich die Junge Freiheit hier sehr schön gemacht, durch das Mehrheitswahlrecht und die vorher getroffenen Absprachen zwischen Volksfront und Herrn Macron hat sich das Verhältnis bei der Vergabe der Sitze in der Nationalversammlung umgedreht. 210 Kandidaten des Linksbündnisses und Ensemble, die beim ersten Wahlkampf auf dem dritten Platz gelandet waren, verzichteten für den jeweils besser platzierten der anderen Partei auf den Antritt. Und damit sollte Marine Le Pen geschlagen werden und diese Strategie ist aufgegangen, denn gewählt ist der Politiker, der die meisten Stimmen erhält. Eine absolute Mehrheit ist da nicht notwendig und die Anzahl der Prozente spielt bei der Zusammensetzung der Nationalversammlung keine Rolle. Also nur die direkt gewählten Abgeordneten ziehen ins Parlament ein.
Ja, und das ist das, was ich gerade meinte damit. Hier wird also durch Manipulation, durch kreative Anwendung des Wahlrechts ein anderes Ergebnis gezaubert als das, was die Leute gewählt haben. Und das ist der eigentliche Grundsatz und das, was man als Skandal bezeichnen muss.
Ja, und Apollo News, die kommentieren das Ganze mit der Überschrift "Gefährliche Naivität. Der deutsche Applaus für die Wahlen in Frankreich kann teuer werden." Denn man hält das hier für eine Fehlanalyse aus Deutschland, die uns wohl noch teuer zu stehen kommen könnte. Das heißt hier, man hat das in Deutschland gar nicht verstanden, was das jetzt bedeutet. Dass das Linksbündnis einen dezidiert EU-kritischen Touch hat und sich in Europafragen gar nicht so sehr von Le Pens Partei unterscheidet, das wissen die meisten vermutlich gar nicht. Und dann geht es um die Staatsverschuldung Frankreichs, die letztes Jahr schon bei etwa 110% des BIP lag, das Haushaltsdefizit bei 5,5%. Und dagegen wird gehalten, dass die Europäische Union vor kurzem erst ein Defizitverfahren gegen Frankreich eingeleitet hat, da der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU nur eine Staatsverschuldung von 60% des BIP und ein Haushaltsdefizit von 3% zulässt. Und das dürfte jetzt also ein Riesenloch geben und den Krater noch größer machen. Und die Projektionen der Allianzgruppe zeigen, wie hier berichtet wird, dass Frankreichs Defizit nach dem Programm der NFP auf rund 7% wachsen würde.
Also wenn ich das höre, dass mit diesen 110% des Bruttoinlandsproduktes, was ja der Erklärung eines Staatsbankrotts gleichkommt. Und wenn man das der anderen Länder in der Europäischen Union sieht und in der Eurozone vor allem, dann merken wir, dass das bei fast allen Staaten der Fall ist, selbst in der Bundesrepublik Deutschland. Mit anderen Worten, der Euro müsste auseinanderfliegen und es müssten sofort regionale Währungen eingeführt werden. Das wäre formal juristisch dasselbe, auch wenn man aus dem Stabilitätspakt von damals bei der Einführung des Euros einen Stabilitäts- und Wachstumspakt gemacht hat im Nachhinein, weil man merkte, die können das alle gar nicht einhalten. Die Absurdität ist die einheitliche Währung in ganz Europa, die diese große Armut auch gebracht hat und auch diese großen destruktiven Entwicklungen in ganz Europa in der Ökonomie. Verantwortlich dafür ist der Euro, die man als dümmste Entscheidung für ganz Europa sehen müsste nach dem Zweiten Weltkrieg bisher. Und ich glaube, das ist den meisten Menschen leider überhaupt nicht klar.
Ja, und diese neue deutsche Volksfront, die da jetzt das Rennen macht in Frankreich, Nouveau Front Populaire, NFP, die Steuer- und Ausgabenexzesse der Linken, das ist ja ein linkes politisches Wahlbündnis, das jetzt extra geschmiedet, gegründet wurde für diesen Coup, die könnten, wie es hier bei Apollo News heißt, zu einer Katastrophe führen. Da wurde interviewt der renommierte Ökonomist Olivier Blanchard. Und er sagt, die NFP will staatliche Preiskontrollen für Energie und Nahrungsmittel einführen, was allein schon über 24 Milliarden Euro kosten dürfte. Eine umstrittene Vermögenssteuer ist geplant, die soll neu eingeführt werden. Und wer Frankreich verlässt, muss eine Exit-Tax von 30% auf sein Vermögen zahlen. Übergewinne von Unternehmen sollen außerdem wegbesteuert werden. Für Unternehmen werde die NFP-Politik in Frankreich ein Schock. Das sagen selbst Bündnisvertreter.
Natürlich, und das ist dieselbe Situation, die wir haben in Deutschland. Die Linken sind natürlich auch sozialistisch angehaucht. Dasselbe Problem haben wir bei Sarah Wagenknecht, die für mich auffällig von den Mainstream-Medien hofiert wird, wo auch dann Berichte und Reportagen über Frau Wagenknecht gemacht wird. Wir dürfen nicht vergessen, ihre geistigen Führer, die sie hat, ihre intellektuellen Führer, die sie hat, heißen zum Beispiel Karl Marx. Und das sind eben halt die sozialistischen Grundstrukturen, die nämlich genau dazu führen, dass der Staat für alle zu sorgen hat. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass Rahmenbedingungen auf kleinsten Raum gemacht werden, dass möglichst sich eine freie, liberale Politik entwickeln kann und hat nur Grundsicherungen zu betreiben. Und genau das ist das Problem. Wir sind in einer Vollkaskomentalität angekommen bei der Menschheit, dass diese Schuldenspirale überhaupt so erst entstehen konnte, wobei man sagen muss, Staatsschulden an sich müssten grundsätzlich verboten werden. Vielleicht sollten wir darüber auch noch mal reden, welche Möglichkeiten es gäbe, überhaupt ein vernünftiges Staatssystem zu führen, dass diese Entwicklungen gar nicht möglich wären, relativ einfach zu handeln.
Möchtest du das jetzt machen, darüber sprechen?
Nein, mit Sicherheit nicht. Du guckst mich gerade so an und wir kommen jetzt zum Ende.
Wir sind am Ende eigentlich. Du hättest jetzt Feierabend. Außer du möchtest das jetzt doch noch klären.
Nein, das wird zu viel heute. Wir machen das nächste Mal.
So wird's gemacht. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Eine neue Woche hat begonnen. Ein neues Glück. Ein Glück und eine Chance für jedermann, die Augen zu öffnen, die Sinne zu öffnen, die Welt ein bisschen genauer zu erkunden, auch hinter der großen Nebelwand. Darüber sprechen wir heute im Abendgebet. Andreas, ich danke dir.
Ja, und euch alles, alles Liebe und bis zum Mittwoch dann.